Texte lesen für den heutigen Gottesdienst kommt aus 5. Mose, Kapitel 30. Und zwar spricht hier Gott durch Mose dem Volk Israel Folgendes zu, als sie kurz davor sind, ins verheißene Land einzuziehen. Nachdem er viele Gesetze auferzählt hat, sagt er: Diese Gesetze, also dieses Gesetz, das ich euch heute gebe, ist nicht zu schwer für euch, als dass ihr es nicht verstehen und befolgen könntet. Es ist nicht hoch oben im Himmel, so unerreichbar, dass ihr fragen müsstet, wer soll für uns in den Himmel hinaufsteigen und es herabholen, damit wir es hören und befolgen können. Es ist nicht auf der anderen Seite des Meeres, so weit entfernt, dass ihr fragen müsstet, wer soll übers Meer fahren, um es zu holen, damit wir es hören und befolgen können. Nein, seine Botschaft ist ganz nah. Sie liegt auf euren Lippen und in euren Herzen, sodass ihr sie befolgen könnt. Hört mir zu. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch heute auf, den Herrn, euren Gott, zu lieben und seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land segnen, in das ihr nun zieht, um es zu erobern. Wenn ihr jedoch nichts mehr von ihm wissen wollt, wenn ihr ihm nicht mehr gehorcht und euch dazu verleiten lässt, andere Götter zu dienen und sie anzubeten, dann werdet ihr mit Sicherheit zugrunde gehen. Das kündige ich euch jetzt schon an. Dann werdet ihr nicht lange in dem Land leben, in das ihr jetzt über den Jordan zieht, um es zu erobern. Heute stelle ich euch die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleibt. Entschließt euch, den Herrn, euren Gott, zu lieben, ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen, denn er ist euer Leben. Ihr werdet dann lange in dem Land leben, das der Herr euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Ich würde gerne noch einmal für die Predigt beten und danach dürfen die Kinder gerne in den Kindergottesdienst gehen. Herr, du sprachst damals zu deinem Volk und so sprichst du auch heute zu uns. Und wir dürfen entscheiden zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Und ich bitte, dass du mir hilfst, in dieser Predigt dein Wort klar zu kommunizieren und das, was du uns zu sagen hast, so rüberzubringen, dass es unsere Herzen verändert, dass wir mehr und mehr Menschen werden, die im Glauben leben, die im Vertrauen auf dich als guten Gott leben dürfen. Amen.
Amen.
So, wir sind die nächsten 4 Wochen, oder für die nächsten 4 Wochen darf ich mit euch das Buch Habakuk durchmachen. Und während ihr das sucht, und das kann eine Weile dauern, weil Habakuk halt nicht ein Prophet ist oder ein Buch, das man oft liest, lasse ich mich auch mal kurz ein paar Wörter zu mir sagen. Also mein Name ist Stefan Zander, ich bin gebürtiger Kongolese, was man nicht auf Anhieb sieht, hängt damit zusammen, dass ich Missionskind bin. Also ich bin in Afrika aufgewachsen, mit 18 nach Deutschland gekommen und im Laufe der Jahre auch tatsächlich in Hamburg gelandet. Das war so 2015. Bin ich nach Niendorf gezogen, habe dort meine Frau kennengelernt, wir haben geheiratet, unsere Familie hier gegründet. Also ich war 4 Jahre lang stolzer Hamburger. Mittlerweile wohnen wir in München seit ein paar Monaten und dort bin ich Trainee in der FEG München Mitte. Zuletzt waren wir in Amerika, wo ich mein Theologiestudium abgeschlossen habe. So, das auf Kürze zu mir. Ich freue mich auch, also ich bin die nächsten 4 Wochen hier und die nächsten 3 Wochen auch dann mit Familie. Die sind dann auch hier, die freuen sich auch, euch kennenzulernen. So, ich hoffe, ihr habt es. Wir sind in Habakuk Kapitel 1. Warum? Diese Frage kriege ich tagtäglich gestellt. Ich habe 3 kleine Kinder, 6, 4 und 1. Und die Frage, warum? Dauernd, Papa, warum sind Bananen gelb? Papa, wieso hat der Fahrradfahrer keinen Helm auf? Papa, wieso blinkst du? Papa, warum muss ich meine Zähne putzen? Warum? Wer selber Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, kennt diese Frage. Tagtäglich. Und das, was ich so interessant finde an der Warum-Frage, ist, dass desto älter wir werden, die Frage nicht verschwindet aus unserem Leben. Sie wird aber viel bedeutsamer. Man fragt dann nicht mehr, warum eine Banane gelb ist, sondern man fragt sich so, warum muss ich in die Schule gehen? Oder warum werde ich gehänselt? Oder warum, warum, warum? Und irgendwann trifft uns im Leben Leid. Auf eine Art und Weise, dass unsere Warum-Frage wirklich tiefgehend trifft. Und wir fangen an zu fragen, warum Gott? Warum lässt du diese Krankheit zu? Warum musste ich meinen Arbeitsplatz verlieren? Warum gibt es Krieg? Warum gibt es Tod? Warum muss das mir passieren? Und Habakuk bietet uns einen Einblick in das Herzen eines Mannes, der mit seinen Warum-Fragen zu Gott kommt und Antworten kriegt auf eine Art und Weise, die uns hilft, unsere Warum-Fragen, wenn wir sie zu Gott bringen, richtig anzugehen. Aber damit wir Habakuk richtig verstehen, müssen wir auch den Kontext, in dem er gelebt hat, verstehen. Weil die Frage, die Warum-Fragen, die hier stehen, wenn wir nicht wissen, wieso er sie stellt, können wir sie nicht richtig verstehen. Deswegen einmal die Kurzversion von Gottes Volk. Also Abraham lebt in einem Land und wird von Gott berufen und kriegt ein Versprechen. Ich werde aus dir eine Nation machen und ich werde dir ein Land geben. Er glaubt Gott und folgt dieser Berufung und zieht weg von seiner Heimat und in das heutige Israel. Da kommt Isaak und Jakob als erste Zeugen, dass diese Vision, dieses Versprechen von Gott fruchtet. Mit Jakob zieht dann diese Familie nach Ägypten. Und dort werden sie 400 Jahre lang versklavt. Während dieser Zeit in Ägypten wird aus einer kleinen Familie ein großes Volk, das Volk Israel. So, Mose führt dann dieses Volk, das immer noch ein Versprechen vor Augen hat von einem Land, in dem sie leben dürfen. Mose führt dieses Volk zu den Grenzen von dem Land Israel. Und da gibt er ihnen dieses Versprechen, das wir am Anfang gelesen haben, zwischen Fluch und Segen. Sagt hier, liebes Volk Israel, hier ist das Land. Wenn ihr Gott folgt, bleibt ihr in diesem Land. Wenn ihr ihm nicht folgt, droht euch das Exil. In den Büchern Josua und Richter lesen wir dann, wie dieses Volk dieses Land erobert und besiedelt. Im Saul sehen wir den ersten König von Israel. Und dann kommt der Höhepunkt der Geschichte. David und Salomo, die Könige Israels. Das ist der Höhepunkt der israelischen Kultur. Sie sind von ihren Feinden gefürchtet und von ihren Freunden geehrt. Es ist sie haben alles das, was ihnen versprochen wurde. Sie leben in dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Sie haben Sicherheit vor ihren Feinden. Der Tempel ist gebaut, sie können Gott anbeten. Wohlstand und alles ist perfekt. Und ab dem Zeitpunkt geht es eigentlich nur noch bergab. Also wenn man weiterliest in den Geschichtsbüchern, kommt König nach König nach König. Kurz nach Salomo spaltet sich das Königreich in das Nordreich und das Südreich. Und eigentlich folgen nur schlechte Könige nach schlechten Königen nach schlechten Königen, die das Volk immer weiter und weiter und weiter weg von Anbetung und Nachfolge an Gott bringen. Und so passiert auch das, was Gott ihnen angekündigt hat. Im Jahr 721 vor Christus, das wissen wir historisch, fällt das Nordreich. Also das Nordreich Israel wird erobert und versklavt von dem Assyrischen Reich und wird zerstört. Es gibt es einfach nicht mehr. 140 Jahre später fällt auch das Südreich von Judäa. Und Habakuk lebt um das Jahr 600. Das heißt, er lebt ungefähr 100 Jahre, nachdem das Nordreich zerstört wurde. Er sieht also die Folgen von dem, was schon passiert ist, was Ungehorsam angeht. Er lebt aber 40 Jahre vor der Zerstörung von Judäa. Also noch ist das Reich da. Noch leben die Leute in ihrem Land. Noch haben sie die Chance auf Umkehr. Er sieht also diesen Fluch kommen. Er sieht, was passiert und was passieren wird mit Juda, wenn sie nicht umkehren. Und den Text, den wir uns heute anschauen, der strukturiert sich relativ einfach in zwei Fragen, die Habakuk stellt, und die zwei Antworten, die Gott ihm dann gibt. Die erste Frage, ich lese ab Habakuk 1, Vers 1. Dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakuk in Form einer Vision erhielt. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schrie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr. Und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Habakuk schaut auf sein Land, schaut auf seine Gesellschaft, die Stadt, in der er lebt, und er sieht Unrecht und Leid und Böses und er schreit zu Gott, warum? Warum, Gott, lässt du das zu? Warum lässt du dieses Leid zu? Warum greifst du nicht ein? Sind wir nicht dein Volk? Wieso lässt du, du gerechter Gott, wieso lässt du dieses Leid passieren? Siehst du nicht, was passiert? Ist es dir egal, wie es uns geht? Kennst du Fragen wie diese? Hast du dich das selber schon mal gefragt? Bist du eine Person, die weiß, wie es sein sollte und nicht versteht, wieso es anders ist? Wir haben ein Verständnis dafür, dass Krankheit nicht in diese Welt gehört und fragen uns, warum? Leid und Krieg, die Dunkelheit in unserem Herzen, warum, Gott, lässt du das nicht zu? Warum greifst du nicht ein? Und Habakuk zeigt uns in erster Linie, dass wir diese Fragen zu Gott bringen dürfen. Er schreibt diese Fragen nicht einfach in den Raum rein, sondern er fragt ja bewusst, er spricht zum Herrn, wieso, Gott, lässt du das nicht zu? Wieso greifst du nicht ein? Und wir, wie Habakuk, dürfen auch unsere Bitten und unsere Warum-Fragen zu Gott bringen. Und das Verrückte ist ja, dass Habakuk eine Antwort bekommt. Gott schuldet ihm keine Antwort. Und doch tut er es. Und ich glaube, in der Antwort, die Gott uns gibt, können wir vieles in den Antworten, die Gott gibt, können wir erkennen, wie wir unsere Warum-Fragen zu Gott bringen können. Also, Habakuk stellt diese Warum-Frage. Warum, Gott, lässt du das nicht? Warum lässt du das zu? Warum greifst du nicht ein? Und Gott gibt ihm eine Antwort. Aber die Antwort, die Gott ihm gibt, ist nicht die Antwort, die er hören möchte. Wir lesen weiter ab Vers 5. Der Herr antwortete: Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestümte Volk, gegen Juda aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Dabei verbreiten sie Furcht und Schrecken. Sie tun, was ihnen gefällt und herrschen mit Brutalität. Ihre Pferde sind schneller als Leoparden und wilder als die Wölfe am Tag. Ihre Reiter stürmen von Weitem daher und stürzen sich auf ihre Gegner, so wie ein Adler seine Beute herabstößt. Sie stürmen herbei, bereit, Gewalt anzuwenden. Sie rücken unerbitterlich vor und raffen Gefangene zusammen, wie man Sand zusammenschaufelt. Sie lachen über Könige und machen sich über Fürsten lustig. Über die Festungen ihrer Gegner lächeln sie nur. Sie schütten einen Belagerungswall aus Erde vor ihnen auf und erobern sie. Dann jagen sie weiter, sie brausen dahin wie der Sturmwind. Doch sie machen sich schuldig, weil sie ihre eigene Kraft ihrem Gott machen. Die Antwort, die Gott hier Habakuk auf seine Warum-Fragen gibt, ist nicht die Antwort, die Habakuk hören möchte. Gott antwortet und sagt: Hey, mir ist es nicht egal, was in Judäa passiert. Mir ist die Ungerechtigkeit nicht egal. Ich habe sie gesehen und ich werde eingreifen. Und ich werde für Gerechtigkeit im Land sorgen. Und ich werde das tun, indem ich das schlimmste Volk auf Erden, das brutalste Volk, das es gibt, nutzen werde, um das Land Judäa komplett zu zerstören und die Menschen in Exil zu bringen. Wie bitte? Die Babylonier, in manchen, vielleicht habt ihr eine Übersetzung, wo Chaldäer drinsteht, das ist, das eine beschreibt das Volk, das andere die geografische Region die gleichen. Die Babylonier zu diesem Zeitpunkt waren ein recht unbekanntes, doch sehr strebsames Volk. Die Assyrer waren eigentlich die Weltherrschaft in der Region, aber in kürzester Zeit kommt dieses babylonische Volk und erobert alles, was ihnen im Weg steht. Und historisch gesehen können wir das belegen, dass sie, die kommen aus der Gegend vom Irak, ziehen sie in den Nord und dann in den Süden und die haben einfach alles zerstört. Die waren es fehlen mir die Worte zu erklären, wie brutal und grausam dieses Volk war. Und wer in den anderen, man musste nur sowas wie Jeremia und ein paar andere alttestamentliche Propheten lesen, zum sehen, was für eine Verwüstung die hergebracht haben. Also Gott geht her und sagt, ich werde für Gerechtigkeit sorgen und ich benutze die Babylonier dafür. Und ich möchte, dass wir uns kurz überlegen, wie es wohl Habakuk ergangen ist, als er diese Antwort gekriegt hat. Weil das ist nicht das, was er hören wollte. Ne? Er ist ein gerechter Mann. Er sieht Ungerechtigkeit vor sich. Und er schreit zu Gott, warum? Warum lässt du das nicht zu? Und Gott sagt, ich lasse es nicht zu, ich werde eingreifen mit den Babyloniern. Und Habakuk sagt, nein. Mit denen? Ich meine, wir sind vielleicht schlecht, aber die? Ist ja nichts im Vergleich zu uns. Gott antwortet Habakuks Warum-Frage auf eine Art und Weise, die er nicht erwartet. Und auch da müssen wir uns bewusst sein, dass wenn wir unsere Warum-Fragen zu Gott bringen, dass er vielleicht anders antwortet, als dass wir es wollen. Wie reagiert Habakuk also auf Gottes Antwort? Ich lese ab Vers 12. Also Habakuk antwortet, aber du Herr, bist du nicht mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her? Lass uns nicht sterben, sondern lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein. Und lass sie, o unser Fels, uns nur züchtigen. Deine Augen sind so rein, als dass du Böses ansehen könntest. Und den Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt den Menschen gehen wie die Fische im Meer, wie dem Gewürm, das kein Herren hat. Sie ziehen es alle mit der Angel heraus und fängen es in ihren Netzen und sammeln es mit ihrem Garn. Darüber freuen sie sich und sind fröhlich. Darum opfern sie ihre Netzen und räuchern ihren Garn, weil du dies, ihr Anteil so fett und ihre Speise so üppig geworden ist. Sollen sie darum ihr Netz immer da ausleeren und Völker umbringen ohne Erbarmen? Auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Also wie reagiert Habakuk auf Gottes unerwartete Antwort? Und ich glaube, er reagiert falsch. Ich glaube, er stellt drei falsche Fragen auf Gottes unerwartete Antwort. Die erste falsche Frage, die er stellt, ist in Vers 12, ist die Frage, bist du nicht lieb? Gott, bist du nicht lieb? Er leugnet nicht, dass die Strafe kommt. Er sieht, Gott sagt, ich werde kommen mit diesem Volk und Israel bestrafen. Und Habakuk antwortet und sagt, Herr, mein Fels, mein Gott, bist du nicht lieb? Kannst du es vielleicht nur ein bisschen abschwächen? Kannst du sie uns nur züchtigen, aber nicht zerstören? Er versucht, mit Gott zu handeln. Und wir tun das auch. Wenn wir die Konsequenz unserer Sünde sehen, ist eine Tendenz, die wir alle haben, mit Gott zu handeln. Gott, da war ich, das war nicht richtig von mir, aber wenn ich doch Sonntagmorgen zum Gottesdienst gehe, dann lass doch die Konsequenzen nicht ganz so schlimm sein für mich. Ich gebe doch, ich werde mehr spenden und dann wirst du doch die Krankheit von mir gehen lassen. Ja, andersrum. Gott, du hast mir keine Antwort gegeben, dann muss ich auch nicht auf das hören, was du mir sagst. Wie auch immer es passiert, wenn wir unsere Warum-Fragen zu Gott bringen, tendieren wir oft dazu, die Antwort von Gott manipulieren zu wollen. Wir glauben das, weil Gott doch die Liebe ist. Wird er uns bestimmt nicht bestrafen. Und wir wie Habakuk tendieren dazu, dann zu fragen oder zu sagen, bist du nicht lieb, Herr? Die zweite falsche Frage, die er stellt, in Verse 13 bis 17, ist, bist du nicht gerecht? Wenn Gott, wenn du das zulässt, dass die Babylonier kommen und Judäa unterwerfen, dann werden die ihre Götter preisen. Dann werden die sagen, guck, wie stark unsere Götter sind. Und dieser Gott von Israel, der kann ja gar nichts. Du willst doch nicht etwa, Gott, dass das passiert. Und das ist diese Frage von, er zweifelt die Gerechtigkeit Gottes an. Und das tun wir, wenn wir die Frage stellen, wenn Gott gut ist, wieso gibt es dieses Leid? Wenn Gott, wenn du gerecht bist, dann wird das nicht mir passieren. Die dritte falsche Frage, die Habakuk in diesem Abschnitt stellt, ist, dass er glaubt, dass Gott ihm eine Antwort schuldig ist. Schuldest du mir nicht deine Antwort? Da steht ja in Vers, Kapitel 2, Vers 1, auf meiner Warte will ich stehen und Ausschau halten und sehen, wie Gott antwortet. Also ich hoffe, ihr hört da eine gewisse, fast Arroganz raus. Mal sehen, was Gott auf meine Vorwürfe jetzt zur Lage hat. Er schuldet mir eine Antwort, so mein, das geht nicht, wie Gott das machen will. Und nur weil Gott ihm einmal geantwortet hat, heißt das nicht, dass es nochmal passiert. Und auch da kommt die Frage wieder für mich an euch. Glaubst du, dass Gott dir eine Antwort schuldig ist? Wir dürfen ganz klar unsere Gebete zu Gott bringen. Haben wir gerade gesungen. Gott hört dein Gebet. Ja und Amen. Aber glaubst du, dass er dir eine Antwort schuldig ist? Muss Gott antworten? Und der Grund, wieso ich das frage, ist, weil die Haltung, wie wir etwas fragen, ist bedeutsam. Wir dürfen unsere Warum-Fragen zu Gott bringen, aber wir müssen darauf aufpassen, dass wie wir fragen, richtig ist. Weil Gott schuldet dir und mir keine Antwort. Er ist gnädig und er ist gut und er gibt uns eine Antwort. Das sehen wir hier. Aber er muss es nicht und das müssen wir vor Augen haben. Also wie reagiert Gott auf diese falschen Vorwürfe von Habakuk? Ist Gottes zweite Antwort. Der Herr, ich lese Kapitel 2, Vers 2, der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du schaust, deutlich auf einer Tafel, dass es lesen könne, wer vorbeiläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an dem Tag kommen und nicht trüben. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihre, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer haarstrangig der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gottes Antwort zeigt uns, wie wir mit unseren Warum-Fragen umgehen sollen. Sie zeigt uns, dass wir zwei Dinge verstehen müssen, bevor wir unsere Warum-Fragen zu Gott bringen. Die erste Sache, die wir verstehen müssen, bevor wir unsere Warum-Fragen zu Gott bringen, ist, dass Gott sich nicht abbringen lässt von seinem Plan. Das ist die erste Aussage, die Gott trifft. Er sagt zu Habakuk, folgendes, schreib es auf. Meißel ist ein Stein, tu es so irgendwo hin, dass jeder es lesen kann. Das, was ich gesagt habe, wird passieren. Du kannst mich nicht davon abbringen, du kannst mich nicht manipulieren, du kannst nicht meine Meinung ändern. Das, was ich tun will, ist das, was ich tun werde. Gott lässt sich nicht von seinem Plan ablenken lassen. Und das Gleiche gilt auch für dich. Du darfst deine Warum-Fragen zu Gott bringen. Aber du musst verstehen, wenn du deine Warum-Frage zu Gott bringst, wird Gott seinen Plan nicht deswegen ändern. Gott hat einen Plan mit dieser Welt, mit dieser Gesellschaft und mit dir und deinem Leben. Und davon lässt er sich nicht abbringen. Und das ist ein Fundament, das müssen wir vor Augen haben, wenn wir eine Warum-Frage zu Gott bringen. Die zweite Sache, die wir wissen müssen, ist, dass wer leben will, muss glauben. Das ist die Kapitel 2, Vers 4, ist die Kernaussage von diesem Text und von dem ganzen Buch Habakuk. Es ist das, was wir verstehen müssen, um zu verstehen, was Gott zu uns sagen will in diesem Buch. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Auf Ungehorsam folgt immer Strafe. Für Israel und für deren Ungehorsam waren es die Babylonier. Und für dich und für mich, für unser Ungehorsam, folgt das Gericht Gottes am Ende. Und das sind unausweichliche Realitäten. Und da kannst du noch so mit Gott hadern und noch so es anders wünschen. Es wird so sein. Du und ich, wir werden für unser Leben gerichtet. Und Israel hatte das Problem, sie hatten es nie geschafft, richtig zu leben. Am Anfang hat Mose ihnen klar aufgezeigt, liebes Volk, ihr dürft wählen zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Und sie haben es nicht geschafft, Gott nachzufolgen und haben sich immer wieder und immer wieder und immer wieder für den Fluch entschieden. Und dann kommt das Gericht. Und für uns heute gilt dasselbe. Auch uns sagt Gott, ihr dürft euch entscheiden. Ihr dürft zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Und du wie ich, wir entscheiden uns immer und immer und immer wieder für den Fluch. Wir sind im Herzen Sünder und schaffen es nicht, gerecht zu leben. Wir haben das Gesetz, wir wissen, wie wir leben sollten und wir schaffen es nicht. Paulus im Galaterbrief schreibt zu Christen folgende Verse. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beobachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Du kannst dich selber nicht retten. Du kannst nicht gerecht vor Gott stehen. Du und ich, wir stehen unter dem Fluch. Aber Paulus schreibt weiter, deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Was Gott tut im Evangelium, was Jesus getan hat am Kreuz, ist den Fluch auf sich zu nehmen, damit wir Leben haben. Und der Grund, wieso das so wichtig ist zu verstehen, ist, dass wenn wir unsere Warum-Fragen zu Gott bringen, dann müssen wir verstehen, dass wir das nur auf der Basis des Evangeliums tun können. Du bringst deine Warum-Fragen zu Gott, zu einem Gott, der erstens sich nicht von seinem Plan abbringen lässt und zweitens, der gut ist. Du bringst deine Fragen zu einem guten Gott, zu einem liebenden Gott. Und du sagst, Herr, die Ungerechtigkeit, warum greifst du nicht ein? Und die Bibel sagt, schau aufs Kreuz. Da ist Ungerechtigkeit passiert. Da ist der Unschuldige gestorben. Und indem wir das sehen, indem wir auf Jesus sehen und ihm vertrauen und unsere Sünden bekennen und gerettet werden, haben wir Zugriff zu einem Gott, der alles lenkt. Und das ist gut. Und der uns liebt. Und dann ist nämlich die Warum-Frage, die ich stelle, eine andere. Dann ist es nicht mehr, warum Gott lässt du das zu? Und ich sehe Gott als Feind. Sondern es ist, warum Gott lässt du das zu? Ich weiß, dass du gut bist. Ich weiß, dass du es lenkst. Hilf mir zu verstehen. Ich weiß, das benutzt du, um Gutes in meinem Leben hervorzubringen. Warum? Und wenn wir das verstehen, liebe Geschwister, wenn wir unsere Warum-Fragen einem guten Gott stellen, dann haben wir die Fähigkeit im Leben auf eine Art und Weise zu stehen, die die Leute um uns herum nicht verstehen. Da dann fragen wir nicht warum und sind bitter, sondern fragen warum und sind voller Hoffnung. Habakuk zeigt uns, dass wir unsere Fragen zu Gott bringen können. Und er zeigt uns, dass unsere Warum-Fragen bei Gott, dass wir unsere Warum-Fragen zu Gott bringen können, weil er ein guter Gott ist. Und deswegen gilt für ihn damals und für uns heute das Gleiche. Durch den Glauben leben wir. Ich bete noch einmal zum Abschluss. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir unsere Warum-Fragen dir bringen können, dass du drüber stehst. Dass keine Frage zu schwer ist, für dich zu beantworten. Ich danke dir, dass wir im Kreuz sehen können, dass du ein guter Gott bist, der mit unseren Fragen umgehen kann. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das umzusetzen.